Schlag doch mal zu Beginn Hebräer 11, Vers 6 auf. Da steht, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Also ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Gott sucht Glauben. Warum? Weil es nur zwei Arten gibt, wie sich Menschen Gott nähern können. Die eine Art ist, sie versuchen es durch Glauben, und die andere Art ist, sie versuchen es durch Werke. Das steht schon im Römerbrief, da wird das so schön ausgeführt von Paulus. Vielleicht ganz kurz, Römer 4, Vers 16, da steht, darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei. Und im Kapitel davor sagt er, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Viele Menschen versuchen, sich Gott zu nahen und sich dabei auf Dinge zu berufen, die sie selber getan haben. Und selbst wir als Christen stehen manchmal noch in der Gefahr, uns so unbewusst wieder in so ein Verhalten zurückzufallen, wo wir dann denken, ich kann heute nicht so besonders viel von Gott gesegnet werden im Gottesdienst, weil ich jetzt die ganze Woche es nicht geschafft habe, stille Zeit zu verbringen oder so. Und letztendlich ist das auch wieder ein Bauen auf Werke, weil da habe ich wieder dieses unbewusste Denken, es kommt jetzt auf das drauf an, dass ich jetzt mir das verdiene, einen größeren Segen, indem ich ein Werk tue. Die Wahrheit ist, alles, was du von Gott empfängst, empfängst du durch Glauben an das, was er für dich getan hat, was er für dich bereithält, was letztendlich alles wieder auf dem basiert, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Es ist gut, ja, das möchte ich schon mal sagen, es ist sehr gut, jeden Tag Zeit mit Gott zu verbringen, weil es einen aufbaut, weil es uns sensibel macht, mehr von Gott zu hören, weil es Gott die Gelegenheit gibt, jeden Tag uns zu segnen, zu uns zu reden, uns zu leiten und zu führen. Aber jeden Segen von Gott bekommst du aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er für dich gestorben ist und dass er da jeden Segen bereitgestellt hat. Also, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Das Gegenteil ist aber auch wahr. Durch Glauben gefallen wir Gott. Gott hat Gefallen an denen, die im Glauben zu ihm kommen und die Dinge nehmen, die er für sie bereitgestellt hat. Weil Gott ist ein guter Vater. Ein guter Vater freut sich, seinen Kindern Geschenke zu machen. Und vielleicht habt ihr schon mal erlebt, ihr habt jemandem was geschenkt, was euch viel bedeutet hat, und der andere hat es gar nicht so wertgeschätzt, weil es gar nicht gemerkt hat, wie viel das euch bedeutet hat. Manchmal denke ich, geht es Gott auch so. Gott hat ganz viel für uns erkauft und manchmal stehen wir so da und denken, na gut, Hauptsache die Erlösung und alles Weitere, das ist ja nicht so wichtig. Aber Gott hat viele Geschenke für uns und er möchte, dass wir diese Geschenke alle empfangen, weil er ein guter Vater ist und es sich so sehr wünscht, dass wir ein gutes Leben haben. Ein gutes Leben, natürlich mit Widerstand von der Welt, die es nicht mag, wenn wir Jesus nachfolgen, natürlich unter gewissen Verfolgungen oder unter gewissen Ablehnungen von Menschen aufgrund unseres Glaubens, aber doch ein gutes Leben. Ja, Jesus ist gekommen, um uns Leben und ein Leben im Überfluss zu geben. Und die Bibel sagt sehr klar, dass Gott bereits jeden Segen für uns in der Himmelswelt bereitgestellt hat. Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Mit jedem geistlichen Segen. Und er möchte, dass wir das in Empfang nehmen, indem wir ihn im Glauben darum bitten. Und immer, wenn es um Gnade geht, brauchen wir sozusagen, sind sozusagen drei, wie soll ich sagen, Schritte oder drei Aspekte dabei wichtig. Das erste ist, ich muss erstmal wissen, dass es überhaupt für mich bereitsteht. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus, 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen und kein Mensch gehört hat und kein Mensch ins Herzen gekommen ist, das ist das, was Gott für die bereitet hat, die ihn lieben. Also so viel mehr, als jeder Mensch sich vorstellen könnte, hat Gott schon für uns bereitgestellt. Und weiter später sagt er, uns hat's, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir erkennen können, was uns von Gott geschenkt ist. Also der Heilige Geist möchte uns durch sein Wort erkennen lassen, was wir alles geschenkt bekommen haben, all diese Gnade, die bereitsteht. Der zweite Punkt ist dann, wir sollen diese Gnade auch nehmen. Wir bekommen sie nicht automatisch. Gott stülpt uns nicht automatisch den Segen über. So wie Skela auch vorhin gebetet hat. Ja, also noch nicht mal den Segen der Rettung stülpt Gott automatisch über. Obwohl Jesus für jeden Menschen starb und obwohl die Bibel sagt, dass Jesus jeden Menschen zieht, gibt es Menschen, die Nein sagen. Und so ist es auch mit jedem weiteren Segen. Wir entscheiden uns, ihn zu nehmen im Glauben. Römer 5, Vers 2 steht das so schön, wir haben durch Glauben Zutritt erhalten zu der Gnade, in der wir stehen. Und das Dritte, was wir manchmal so vergessen, jede Gnade, die Gott uns gegeben hat, die wir empfangen haben, die in unserem Leben sichtbar ist, verherrlicht letztendlich wieder unseren Vater. Unser Vater wird verherrlicht dadurch, dass das Gute, was er uns geschenkt hat, in unserem Leben sichtbar wird. Das ist eine Art und Weise, wie wir auch Gott verherrlichen. Gott wird dadurch verherrlicht, dass die Menschen erkennen, er ist ein guter Vater, der sich um seine Kinder kümmert, wenn wir das empfangen, was er hat. Denkt dran an diesen Vers im Psalm, der so schön bekannt ist als die Telefonnummer Gottes, ja, 50,15, also Psalm 50, Vers 15, aber ich lese mal ab Vers 14. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Also diese Errettung aus unserer Not, wo auch immer wir gerade drin stecken, verherrlicht oder ehrt wieder Gott. Und wie gesagt, durch Glauben haben wir Zutritt zu dieser Gnade. Und wir haben uns angeschaut, wie Glaube entsteht. Wir haben das Gleichnis vom Sämann uns angeschaut. Ich werde es jetzt nicht mehr vorlesen. Das haben wir das letzte Mal gelesen. Ja, denkt an diese, das war die Saat, die auf diese vier verschiedenen Teile des Bodens fällt. Ja, einmal auf den Weg, einmal auf den steinigen Boden, die Dornen und auf das gute Land. Nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Das Wichtige ist, der richtige Samen muss hinein in den guten, in den fruchtbaren Boden. Wir haben uns angeschaut, der Same steht für das Wort Gottes. Und dieses der richtige Same heißt, ich muss mir natürlich auch diese Verheißung aus dem Wort Gottes suchen, die für meine Situation, die für mein Problem Gott mir gegeben hat. Da kann ich durchaus auch mir Hilfe von Mitgeschwistern holen, dass sie mir helfen und ich sage, ich habe jetzt das und das Problem, gibt es da eine Verheißung dafür. Da geht es noch nicht mal darum, prophetisch etwas zu hören für den anderen, sondern da geht es darum, einfach zu schauen, was ist alles in dem Erlösungswerk Christi drinnen und gibt es da eine Verheißung, die jetzt auf dieses Problem zutrifft. Wir haben uns angeschaut, der Boden ist unser Herz, ja, und das Säen, das ist das Hören. Das überliest man manchmal, aber es ist immer wieder, ja, die an dem Weg sind, das ist bei denen, die das Wort gesät ist, wenn sie es gehört haben, kommt. Oder bei den Dornen, die das Wort, ja, oder die Dornen gesät ist, die das Wort gehört haben. Das Hören ist das Säen. Das passt sehr gut zu dem, was die Bibel sonst sagt. Denkt an Römer 10, Vers 17, wo es wörtlich heißt, der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Das letzte Mal habe ich eins vergessen. Wer ist der Sämann? Wer ist der Sämann? Der das Wort sät. Ist das der Pastor? Der jetzt predigt. Also, meine persönliche Aufgabe ist es, Überzeugung ist es, es ist nicht die erste Aufgabe des Pastors zu säen, sondern den Zuhörern beizubringen und sie zu lehren, wie sie selber säen können. Natürlich säe ich, wenn ich das Wort gebe, aber überleg mal, wem hörst du 24 Stunden am Tag zu? Hoffentlich nicht mir. Also, ja, ich meine, ich will auch gar nicht, dass ihr alles hört. Also nicht, weil es unbedingt verkehrt wäre, aber es gibt bestimmte Dinge, die ich wenn ich meiner Frau meine Liebe ausdrücke, dann möchte ich nicht, dass das andere hören. Das ist was sehr Intimes. Aber wem hörst du 24 Stunden am Tag zu? Und du kannst es gar nicht vermeiden, dass du ihm nicht zuhörst. Das bist du selbst. Dein eigenes Reden ist es. Du kannst es ja mal probieren. Du schaffst es nicht, dir die Ohren zuzuhalten, so fest, dass du nicht mehr hörst, wenn du redest. Egal, wie fest du dir die Ohren zuhältst, du hörst trotzdem, wenn du sprichst. Selbst wenn du mit Kopfhörer Musik hörst, hörst du noch dich selbst reden. Also wenn es ums Hören geht, wem du zuhörst, dann bist du das selbst. Und du selbst bist der Hauptsämann für deinen Boden, für dein Herz. Wir haben uns das letzte Mal das angeschaut, der steinige Boden. Das sind so Hindernisse, die verhindern, dass das Wort überhaupt eindringt. Und die Dornen haben uns der Weg, das war praktisch so festgelegte Denkwege, die das völlig verhindern, dass das Wort überhaupt ins Herz eindringt. Und der steinige Boden, das waren so gewisse Blockaden, die das verhindern, dass es richtig tief hineingeht. Und heute wollen wir uns die Dornen anschauen. Bei den Dornen sagt Jesus erstmal, sie wachsen zusammen mit dem guten Samen auf und ersticken ihn dann. Und hier sehen wir einen Unterschied zu den vorherigen. Beim Weg und beim steinigen Boden kann der Same gar nicht richtig keimen. Also beim Weg überhaupt nicht, beim steinigen Boden hat er keine tiefe Wurzeln. Bei den Dornen wächst er zuerst mal ganz normal auf. Aber es wächst noch was anderes mit auf, was ihn erstickt. Also praktisch der Glaube entsteht, aber es kommt nicht zur Ernte, weil er vorher erstickt wird. Und die Dornen stehen für Hindernisse, die den Glauben und das Gebet absterben lassen, bevor es ins Sichtbare gekommen ist. Wir haben uns ja diese Definition angeschaut. Glaube heißt, ich bin überzeugt von Dingen, die ich nicht sehe. Und es hat eine gewisse Zeitdauer, dann führt der Glaube zum Sehen. Solange der Glaube noch da ist, sehe ich nicht, aber der Glaube führt zum Sehen. Und dann brauche ich den Glauben nicht mehr, weil es ja da ist. Und hier gibt es Hindernisse, die sozusagen in diesem Zeitpunkt, wo der Glaube anfängt, bis zu diesem Zeitpunkt, wo es sichtbar wird, auftreten und diesen Glauben ersticken. Und schauen wir uns an, was Jesus dazu gesagt hat, was das ist. Markus 4, Vers 18. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Also das Erste sind die Sorgen dieser Weltzeit. Man könnte auch sagen, die gewöhnlichen Probleme unseres Alltags. Die gewöhnlichen Probleme unseres Alltags. Dornen wachsen genauso wie der gute Weizen aus Samen. Aus Dingen, auf die man gehört hat, auf Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Und wir können es nicht verhindern, dass beständig, Sorgen und Probleme aus unserem Alltag auf uns einstürmen. Aber wir sollen es verhindern, dass sie in uns Wurzeln schlagen. Deswegen heißt so schön im Petrusbrief, ja, 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir sollen beständig unsere Sorgen, wenn die Sorgen kommen, sie immer gleich weiterreichen. Ja, so eine Sorgendurchlaufstation sein. kein Sorgensammler, sondern eine Durchlaufstation. Die Sorge kommt, ich reiche sie weiter an Jesus. Die Sorge kommt und ich reiche sie weiter an Jesus. Die Sorge kommt und ich reiche sie weiter an Jesus. Das ist sozusagen ein Bild, der Sorgensame wird gesät und ich jäte ihn gleich wieder raus. Und bei einem Feld muss ich auch immer wieder jäten, dass das Unkraut rauskommt, dass es nicht die gute Saat erstickt. Das Interessante ist, in diesem Bild, ja, es wird unter die Dornen gesät, aber der Same fängt ja an zu wachsen. Also am Anfang ist es noch nicht so problematisch, aber die Dornen wachsen dann auf und ersticken das. Und manchmal erscheinen uns so diese gewöhnlichen Probleme unseres Alltags gar nicht so problematisch auf den ersten Blick. Ja. Man kann ja ein bisschen darüber nachdenken, ein bisschen nach Lösungen suchen, aber das, je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr wächst es dann auf und man merkt, wie das den Glauben dann erstickt, wie es immer mehr Platz in unserem Denken einnimmt, in unserem Innern einnimmt. Ich habe das vor Jahren erlebt nach der Bibelschule. Da habe ich mich dann arbeitslos gemeldet. Also während der Bibelschule hatte ich auch nur so eine geringfügige Beschäftigung, aber es hat gereicht. Aber danach habe ich dann echt einen Job gebraucht. Und ich habe mich beworben, dachte, naja, so schwierig ist das nicht, und habe keinen Job gefunden. Das hat sich dann über mehrere Monate hingezogen. Und das Problem war, ich hatte kein Geld, weil ich hatte keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, weil ich ja vorher nicht richtig gearbeitet habe. Und dann bin ich zum Sozialamt. Das Sozialamt hat mich zur Wohngeldstelle geschickt, die Wohngeldstelle wieder zurück zum Sozialamt. Und keiner wollte zahlen, weil sie immer auf einen anderen verwiesen haben. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, das ist irgendwie, das ist mir wurscht. Da war ich dann auch ein bisschen, hatte ich dann die Nase voll erstmal. Und habe dann vor meinem Dispo gelebt. Das hat 3 Monate gereicht. Und ich habe gemerkt, je länger es gedauert hat, umso mehr hat es angefangen zu wuchern. Am Anfang habe ich nur so ein bisschen, habe ich halt beim Arbeitsamt geschaut, was für Stellen ausgeschrieben sind, habe in die Zeitung geschaut und dann habe ich angefangen, wirklich immer mehr mir Gedanken zu machen. Wen könnte ich noch fragen, wo könnte ich noch anrufen, um einen Job zu bekommen? Und dann fing das richtig so an zu rotieren und so diese Ängste, diese Sorgen immer stärker zu werden. Ich habe versucht, sie immer wieder auf den Herrn abzuwerfen, aber es wurde immer, immer stärker. Und es hat dann wirklich das gebraucht, dass Gott dann richtig massiv zu mir gesprochen hat und gesagt hat, schmeiß diese Sorgen komplett auf mich und frag mich und hör auf, ständig zu rotieren und noch da anzurufen und dort anzurufen und dort anzurufen, sondern hör auf mich. Und ich habe eine Zeit lang gebraucht, um zur Ruhe zu kommen. Das ging nicht sofort. Das hat 1-2 Stunden an dem Tag gebraucht, um überhaupt zur Ruhe zu kommen, um sensibel zu werden, zu hören. Und da hat mir Gott tatsächlich eine Idee gegeben. Weil es eine Stelle gab, sie hätte mich genommen, aber ich hatte kein Auto. Und da hat mir Gott eine Idee gekommen, wie ich an ein Fahrzeug komme. Also, mich erinnert, dass mein Vater mir angeboten hat, mir den alten Roller zu überlassen. Und mit dem habe ich mich beworben und habe tatsächlich die Stelle bekommen. Hätte ich vorher auf Gott gehört, hätte er mir das schon vor zwei Monate vorher sagen können, und ich hätte die Stelle gehabt. Aber das sind sozusagen diese Sorgen, diese Gedanken, wie komme ich an den Job, dieser Aktivismus, dass ich dann angefangen habe, im Telefonbuch jeden Pflegedienst anzurufen, den es gab in diesen Bezirken. Das war wie Dornen, die aufgewachsen sind und die das erstickt haben, diesen Glauben erstickt haben. Und das Beste, was wir machen können, ist, wenn wir im Glauben um etwas beten, sozusagen wirklich alle Sorgen auf Gott zu werfen. Du darfst das, ja, zum Beispiel bei der Arbeit natürlich, darfst du in der Zeitung nachschauen, kannst beim Arbeitsamt nachschauen, was gibt es für Stellen. Aber man sollte nicht in dieses Rotieren kommen, weil dieses Rotieren, das ist dann wie dieses Aufwachsen der Dornen. Wir dürfen da ein bisschen gesunden Menschenverstand anwenden, dass wir sagen, das, was man normalerweise macht, um eine Arbeitsstelle zu finden, das sollte man machen, aber man sollte nicht in dieses Rotieren kommen, sondern lieber Zeit verbringen mit Gott und ihn fragen, gib mir eine Idee, leite du mich, dass ich da hinkomme. Lass uns das Zweite anschauen. Das Zweite ist der Betrug des Reichtums. Ja, nicht der Reichtum an sich ist das Dornengewächs, sondern der Betrug des Reichtums. Wie betrügt uns der Reichtum? Der Reichtum betrügt uns dadurch, dass er sagt, ich bin deine Hilfe. Ich helfe dir. Mit mir schaffst du es. Also das Betrug des Reichtums heißt, ich vertraue mehr auf das Materielle oder auch auf überhaupt auf die sichtbare Welt als auf Gott. Ich vertraue mehr auf menschliche Hilfe, das fällt auch mit drunter. Ich vertraue mehr auf die materielle, auf die sichtbare Welt zur Problemlösung als auf Gott. Das kann auch manchmal sein, ich vertraue auf menschliche Hilfe, ich vertraue mehr auf Medizin, ich vertraue mehr auf andere Dinge. Zum Beispiel, ich brauche, das habe ich tatsächlich mal so gehört, da hat jemand ein Auto gebraucht, hat Gott darum gebeten und hat allen Menschen erzählt, dass er für ein Auto gebeten hat, in der Hoffnung, dass irgendwer sich verpflichtet fühlt, ihm ein Auto zu kaufen. Ja, deswegen hat damals der immer die weißen Kinder versorgt hat, Georg Müller, genau. Der hat es immer so gemacht, er hat um Dinge gebeten, hat aber keinem Menschen davon erzählt und hat dann erlebt, wie Gott genau das, worum er gebeten hat, ihm gegeben hat. Dabei müssen wir aufpassen, es geht hier ums Herz. Ja? Es ist nicht prinzipiell falsch, solche Hilfen, die da sind, zu nutzen. Ja? Es ist nicht prinzipiell falsch, wenn du krank bist, zum Arzt zu gehen oder Medizin zu nehmen. Es kommt auf dein Herz an. Vertraue ich auf Gott, dass er mich heilt und nimm diese menschliche Hilfe, die ja da ist, auch mit in Anspruch, auch um die Zeit zu überbrücken, bis sozusagen der Glaube Frucht getragen hat und ins Sichtbare gekommen ist? Oder vertraue ich eigentlich voll auf die Medizin und das Gebet ist nur so ein Zusatz, den ich mache, weil es sich halt so gehört? Also da geht es um unser Herz. Ja? Du darfst, gerade in dieser Wartezeit, solltest du auch deinen gesunden Menschenverstand einsetzen. Lass mich euch ein Bild geben. Ja? Das ist so ähnlich wie ein Bauer, der Weizen gesät hat. Ein Bauer sät Weizen, damit er sich Brot backen kann. Wenn er klug ist, wird er trotzdem für den nächsten Tag sich Brot kaufen, wenn er keins mehr hat, weil er weiß, der Weizen ist nicht am nächsten Tag zur Ernte fertig. Also er wird sich trotzdem bis zu der Zeit der Ernte weiterhin Brot kaufen, das er braucht, oder Weizen kaufen, das er selber mahlen kann, wie auch immer. Aber er kauft nicht das Brot, weil er sowieso überzeugt ist, dass die Saat nicht aufgeht, die er gesät hat. Also er kauft sich Brot in der Zeit, bis das fertig ist, aber weiterhin geht er aufs Feld, er bewässert es, er jätet das Unkraut aus, weil er weiß und erwartet, er bekommt eine Ernte. Und das ist so dieser praktische Aspekt. Ja? Wenn ich im Glauben gebeten habe, dann erwarte ich, dass Gott wirklich eingreift, aber während der Zeit, wo ich warte, bewässere ich weiterhin, indem ich mich mit den Verheißungen beschäftige, ich jäte das Unkraut, indem ich diese Dornen ausreiße und ich kann natürlich auch diese so bestimmte Hilfsmittel, die in dieser Welt sind, die nicht verkehrt sind, materielle Dinge, in Anspruch nehmen. Aber nicht, weil ich nicht glaube, dass Gott mir hilft, sondern weil ich weiß, es kann noch ein bisschen dauern. Also wir müssen da aufpassen, dass wir uns nicht da berauben lassen von diesem Betrug des Reichtums, von diesem Betrug der materiellen Welt, die sagt, vertraue auf mich, dass ich deine Hilfe bin, dann brauchst du Gott nicht. Es kommt sehr in diesem Sprichwort rüber, wo es heißt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Die Wahrheit ist, wenn du dir anfängst, selbst zu helfen, hilft dir Gott nicht, weil Gott teilt seine Ehre nicht. Setz dein Vertrauen ganz auf Gott und dann wird dir Gott helfen. Er wird dir auch Dinge zeigen, die du tun kannst. Und du darfst auch Hilfe von anderen Menschen dann annehmen. Aber setz dein Vertrauen ganz auf Gott. Und das Dritte sind die Begierden nach den anderen Dingen. Oder die Vergnügungen, wie es im Lukas-Evangelium heißt. Ja, es gibt so bestimmte Vergnügungen des Alltagslebens, Begierden nach anderen Dingen, die auch wie Dornen sind, die den Glauben ersticken können. Und ich möchte euch einen sehr bekannten Vers dazu vorlesen aus dem Psalmen. Dann wisst ihr gleich, worauf ich hinaus will. Psalm 37, Vers 4. Ich lese mal ab Vers 3. Da steht, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue. und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Die Frage ist bei diesen Dingen, wo stille ich meine Lust? Wo stille ich meine Lust? Ist Gott meine Quelle? Oder stille ich es woanders? Die Frage ist hier, ist Gott die tiefste Quelle, wo ich meine Lust stille? Ich kann nicht Gott zur Quelle für bestimmte Segnungen machen, aber die tiefste Quelle, aus der ich meine Bestätigung, meinen Wert, meine Wertschätzung ziehe, ist dann etwas ganz anderes. Das funktioniert nicht. Es fängt da an, wo ich meine Wertschätzung herziehe, wo ich meine Bestätigung herziehe, wo ich meinen Wert herziehe. Das ist die erste Quelle. Und aus dieser Quelle fließt alles Weitere. Und ich kann da nicht diese Quelle aufteilen, dass ich sage, okay, meine Wertschätzung oder meine Lust, oder wenn ich mich schlecht fühle, dann gibt es bestimmte Dinge, die ich tue. Ja, zum Beispiel, dass ich, wenn ich mich schlecht fühle, dann am Computer herumdattle, damit ich diese schlechten Gefühle irgendwie übertöne oder unterdrücke oder bedämpfe, und gleichzeitig erwarte ich dann, dass Gott so für bestimmte andere Segnungen meine Quelle ist. Wir müssen damit anfangen. Es geht also nicht darum, dass wir nichts anderes mehr tun dürfen, ja, dass wir keine Vergnügungen mehr haben dürfen, dass wir nicht mal ein Computerspiel machen dürfen oder so, aber es geht darum, was sind die Dinge, die für mich im tiefsten Innern mein Leben lebenswert machen, wovon ich überzeugt bin. Ja? Was ist da die Antwort meines Herzens, wenn ich mich frage, was ist das, was wirklich im tiefsten Innern meines Lebens lebenswert macht? Was ist das, was mir hilft, wenn ich mich schlecht fühle? Was ist das, was ich mache, wenn ich mich selbst gerade total mies fühle? Das sind so die Dinge. Und das sind so Beispiele für so Dornen, die da aufwachsen. Es gibt noch weitere Dinge, die so Gebet und Glauben zerstören können oder aufhalten können. Eins, was oft auch wovor Jesus oft gewarnt hat, das steht in Markus 11, Vers 25, direkt hinter dem: Darum sage ich euch, alles, was auch immer ihr im Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Gleich danach sagt er: Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch über eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. So Unvergebenheit oder Unversöhnlichkeit, Bitterkeit sind auch so Dinge, die wie Hindernisse aufstehen. Die dann eher so, vielleicht um im Bild zu bleiben, vielleicht wäre das so ein Bild für einen vergifteten Boden. Okay. Wir wollen uns aber danach ausstrecken, dass wir guter Boden sind. Ich habe schon das letzte Mal das gesagt, ich lese euch nochmal vor, diese Definition vom guten Boden, Lukas 8, Vers 15, dass in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Also was macht den guten Boden aus? Er hört es, er versteht es, das hat Matthäus noch mit überliefert, dass das auch Jesus gesagt hat. Er nimmt das Wort auf, er beschäftigt sich damit, bis es tiefe Wurzeln schlägt im Herzen und behält es darin und bringt Frucht, während es standhaft bleibt. Und dann, und das ist sehr interessant, das finden wir sowohl bei Markus als bei Lukas, direkt hinter dem Gleichnis. Und ich denke, das gehört zur Auslegung dieses Gleichnisses hinzu, sagt Jesus nämlich noch zwei interessante Dinge. Das ist wie die Quintessenz des ganzen Gleichnisses vom Sämann. Lukas 8, Vers 16 bis 18. Niemand aber, der ein Licht anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß oder stellt es unter ein Bett, sondern er setzt es auf einen Leuchter, damit die, welche hereinkommen, das Licht sehen. Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar werden wird, und nichts ist geheim, das nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. So habt nun Acht, wie ihr hört. Das Interessante ist, bei Markus steht dann, habt Acht, was ihr hört. Ich denke, Jesus hat beides gesagt. Habt Acht, was ihr hört und wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, wenn ihr das jetzt gehört habt, mit dem Licht, dass man nicht unter ein Gefäß stellen soll oder unter das Bett, sondern hoch. Dass ihr zuallererst gedacht habt an das, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, dass wir ein Licht für die Welt sein sollen, dass wir das nicht verbergen sollen. Jedenfalls habe ich das meistens, wenn ich es gelesen habe, ganz automatisch dem zugeordnet, bis mir aufgefallen ist, dass es zweimal vorkommt und hier wird es auf dieses Gleichnis direkt bezogen. Das Licht ist in der Bibel nämlich auch ein Bild für das Wort Gottes. Ja, dein Wort ist ein Licht für meinen Fuß. Und Petrus sagt im 2. Petrus 1, Vers 19, dass wir das prophetische Wort umso fester festhalten sollen, weil es wie ein Licht ist, das aufscheint an einem dunklen Ort. Also Gottes Wort ist auch das Licht. Und wenn er jetzt hier hat, wir sollen das Licht nicht unter ein Gefäß oder unter das Bett stecken, sondern auf den Leuchter, dass es hell leuchtet, dann heißt das, letztendlich gib dem Wort diesen alles bestimmenden Platz in deinem Leben und in deinem Herzen. Das Wort soll oben stehen, es soll alles beleuchten, es soll alles erhellen, es soll beständig dir leuchten. Versteck's nicht irgendwo in einem Winkel deines Herzens, tu das Wort nicht unter das Bett schieben, bis du es wieder brauchst zum Hervorholen, sondern lass es beständig oben, lass es beständig im Zentrum sein, lass es beständig im Zentrum deines Blickes, deiner Aufmerksamkeit sein. Dass es beständig dir leuchtet, dass es beständig zu dir redet, dass es beständig bestimmt, was in deinem Herzen ist. Dass du beständig das Wort redest, es sprichst, dass du beständig zuhörst, dass beständig dieser Same gesät wird. Und dann sagt er auch noch, es ist nichts verborgen, das nicht offenbar wird, nichts geheim, das nicht bekannt werden, an den Tag kommen wird. Ja, wenn du wissen willst, was in deinem Herzen ist, was dein Herz bestimmt, dann musst du dir nur zuhören, was du redest. Jesus hat gesagt, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Lukas 6, Vers. Moment. Lukas 6, Vers 45, genau. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Halleluja, wir haben ein gutes Herz. Ja, also wenn ihr das liest, denkt erstmal dran, wir haben ein gutes Herz, weil Jesus unser Herz verändert hat. Die Frage ist, haben wir es auch schon gefüllt mit diesem guten Schatz, aus dem dann das Gute in unserem Leben hervorkommt? Der gute Schatz ist das Wort. Und dann haben wir das, achtet darauf, was ihr hört und wie ihr hört. Das ist nochmal so eine Zusammenfassung. Ja. Achtet darauf, was ihr hört. Ja, das ist wie bei den Dornen. Was hörst du? Hörst du auf die Sorgen, auf die Nöte oder hörst du auf Gottes Wort? Und dann kannst du schauen, was höre ich? Wem schenke ich meine Aufmerksamkeit? Wächst überhaupt etwas auf? Weil wenn ich nicht auf Gottes Wort höre, dann kann ich auch nicht erwarten, dass ich empfange und ernte. Wenn ich nicht sähe, werde ich nichts ernten. Das ist eine ganz einfache, logische Schlussfolgerung. So auch, wenn ich nicht mich mit Gottes Wort tief und intensiv beschäftige, wird auch kein Glauben entstehen. Und seht drauf, wie ihr hört. Ja. Ob Glaube entsteht, entscheidet sich daran, habe ich richtig gesät. Also habe ich so gesät, dass es wirklich in den Boden hinein ging, dass es tiefe Wurzeln schlagen konnte. Ging es ins Herz hinein oder habe ich es bloß gehört und auf der Oberfläche liegen lassen und dann ist es wieder abgeschüttelt und weggegangen. Und dazu möchte ich euch noch einen Vers aus den Sprüchen vorlesen. Das heißt, ein paar Verse aus den Sprüchen vorlesen, der so dieses Hören aufzeigt nochmal. Sprüche 22 ab Vers 17. Neige dein Ohr und höre auf die Worte der Weisen, und dein Herz achte auf meine Erkenntnis. Denn das ist lieblich, wenn du sie, also diese Worte, in deinem Innern bewahrst, wenn sie allesamt bereitstehen auf deinen Lippen, so du davon redest. Damit du dein Vertrauen auf den Herrn setzt, lehre ich dich heute, ja dich. Das heißt, damit wir fähig werden, auf Gott unser Vertrauen zu setzen, damit wir fähig werden, zu glauben, sollen wir genau hinhören auf die Worte Gottes, sollen mit unserem Herz drauf achten, Wir sollen sie im Inneren bewahren. Wir sollen beständig davon reden. Das ist die Art und Weise, wie du sähst. Und nochmal zum Zusammenfassen, wie kann ich also ganz praktisch darum vorgehen, wenn ich eine Not habe, wo ich Hilfe von Gott brauche? Es fängt damit an, um im Bild zu bleiben, dass du den richtigen Samen aussäst. Ja, wenn du Weizen brauchst, musst du Weizen säen. Wenn du Kartoffeln brauchst, musst du Kartoffeln säen. Du kannst die Kartoffeln säen und Weizen ernten. Also studiere das Wort, um die Verheißungen für deine Situation zu finden. Das ist der Anfang. Und dann sähe diese Verheißungen, wie ich gerade gesagt habe, indem du darüber hörst, indem du es hörst, indem du darüber nachsinnst, indem du es innern bewegst, indem du es immer wieder über dich aussprichst. So lange, bis du in dir diese Gewissheit hast, ja, Gott möchte, dass ich das habe. Ich weiß, es gehört mir. Jesus hat es bereitgestellt. Und dann kommt dieser Punkt, wo ich Gott konkret darum bitte, so wie ich es schon gesagt habe, Markus 11, Vers 24 ist für mich so eine ganz praktische Anweisung. Da steht, alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Wenn ich weiß, Gott hat es für mich bereitgestellt, dann gehe ich so in dieser Art und Weise hin und sage, Vater, du hast gesagt, alles, worum ich im Gebet bitte, wenn ihr glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Ich habe diese Zusage von dir, dass in Jesu Erlösung auch dieses Problem mit drin ist. Und ich bitte dich jetzt darum und glaube, dass ich in dem Moment, wo ich dich jetzt bitte, es auch empfangen habe. Und dann fange ich an, danach direkt und sage, danke, dass ich es jetzt auch empfangen habe. Und dann bewässere ich es. Ja, dann kommt dieses Bewässern der Saat, dass es aufwächst, dass es immer wieder noch weiter über diese Verheißungen nachsinnen, zu danken, Gott zu preisen, so wie Abraham, der stark wurde im Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und zwischendurch auch das Unkraut rauszurupfen, ja, diese Dornen, die versuchen, das zu ersticken. Und dann einfach im Land bleiben bis zur Ernte, nicht vorher auswandern. Also abwarten, bis es da ist. Voller Zuversicht. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen geholfen hat, ein bisschen mehr zu verstehen, wie ich im Glauben Gott bitten kann. Ich weiß, das war sehr ausführlich, aber ich habe es für mich selber als hilfreich empfunden, mich damit intensiver mal auseinanderzusetzen und immer wieder intensiv mich damit auseinanderzusetzen. Und ich möchte euch ermutigen einfach, dass ihr auch das für euch nehmt, damit Gottes gute Dinge, die er für euch hat, auch in eurem Leben immer mehr sichtbar werden. Und das können wir alle brauchen, denke ich, dass all das Gute, was Gott für uns hat, noch mehr in unserem Leben sichtbar wird.